Peter Brandes, auch schon lange in unserer Gemeinde, kam als junger Mitarbeiter, hat sich für die Jugendarbeit eingesetzt, ist erwachsen geworden, hat geheiratet, hat 2 Kinder. Nein, er kam schon als Erwachsener. Aber er ist älter geworden und natürlich auch reifer. Und so soll das ja auch sein. Bitte, Peter.
Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mit Karl-Heinz gereift bin. Und wenn wir so beim Reifen sind, das geht ja dann immer weiter. Ja. Im Fernsehen und im Radio laufen momentan eine ganze Reihe von Werbespots, die mir persönlich sehr gut gefallen. Das ist mal ein qualitativ hochwertiger Spot. Und da dreht sich es um die Frage, was bleibt von dir übrig, wenn du gestorben bist? Ja, die elegante Treppe im Eingangsbereich oder das selbst angestrichene Eigenheim, ja, oder vielleicht die Kerze, wenn man sie nicht angezündet hat, die selbstgezogene. Ja, also ich liebe diese Werbespots, aber die Aufforderung, die sie uns vermitteln möchten, nämlich erschaff etwas mit deinen Händen, solange du lebst, denn nur das bleibt von dir übrig, ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Ja. Wie schnell Erschaffenes, materiell oder digital in unserer Zeit dahin sein kann, das sehen wir momentan tagtäglich, wenn wir den Fernseher einschalten und wir hören es auch im Radio in den Nachrichten. Sei das ein Taifun, ein Erdbeben oder eine Überschwemmung in diesem Sommer. Ja, in dieser Welt ist nichts dauerhaft sicher und es gibt auch keine Garantie, dass dein Lebenswerk konserviert überleben wird, wenn du schon gestorben bist, also das, was du mit deinen Händen erarbeitet hast. Diese Garantie gibt es einfach nicht. Außerdem, und Karl-Heinz hat das ja schon ein bisschen angedeutet, wer sagt, dass mit dem Tod alles aus ist? Ja. Die Perspektive dieser Werbung ist natürlich auf das Hier und Jetzt gerichtet. Man soll ja etwas kaufen. Aber was macht dein Leben wirklich dauerhaft haltbar und über den Tod hinaus auch beständig? Das ist eine Frage, mit der hat sich der Apostel Johannes schon beschäftigt, vor fast 2000 Jahren. Und wir steigen heute ein bisschen in den ersten Johannesbrief, in das erste Kapitel. Für die, die eine Bibel dabei haben und aufschlagen, das ist recht weit hinten, erster Johannesbrief. Und quasi in der Einleitung, gleich am Anfang, präsentiert uns Johannes 3 Wahrheiten, die unser Leben haltbar machen. 3 Wahrheiten, die unser Leben haltbar machen. Nun ist es ja mit Wahrheiten so, dass wir sie uns gerne ein wenig zurechtrücken. Ja, oder ein bisschen zurecht biegen. Ein Sprichwort sagt, Träume sind schöner als Tatsachen. Warum? Weil Tatsachen und Wahrheiten uns immer zum Handeln nötigen. Sie fordern von uns eine Veränderung. Sie fordern von uns etwas und nehmen keine Rücksicht darauf, ob wir jetzt überhaupt Zeit und Lust darauf haben. Wer schon mal versucht hat, Realitäten und Wahrheiten in seinem Leben auszublenden, der weiß, das endet einfach schmerzhaft, ungut, manchmal auch tragisch, wenn man so etwas versucht. Wir können und wir dürfen Realitäten nicht ignorieren, das geht nicht gut. Und das gilt umso mehr, wenn diese Realitäten wirklich so greifbar sind wie diese erste Wahrheit in unserem Text und die lautet, Gott ist Leben. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die ersten 4 Verse. Da schreibt Johannes, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir beschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Vor Jahren hatte ich mal ein Problem mit meiner Bankomatkarte. Die verweigerte ihren Dienst, immer wenn ich in einen Supermarkt reinging. Immer nur bei diesem einen Supermarkt. Weiß auch nicht warum. Ich bin dann auf jeden Fall zu meiner Bank gegangen, habe das der Dame am Schalter dann gesagt, was mein Problem ist. Und ihre Antwort war, das kann nicht sein. stand ich ein bisschen komisch, ja, weil ich hatte es ja erlebt. Ich war ja immer dabei. Ich musste ja also jetzt lang und breit erklären, dass ich mit fast all meinen Sinnen, ja, die Zunge habe ich nicht verwendet, aber mit vielen anderen Sinnen feststellen konnte, dass diese Karte nicht funktioniert. Ich war ja schließlich dabei. Das war ein längerer Aufenthalt in der Bank. Wir mussten auch noch andere Leute herholen, die dann bestätigen konnten, dass das doch funktioniert. Den gleichen Vorgang finden wir hier. Die Wahrheit ist, Gott ist Mensch geworden. Das ist die Wahrheit. Gott ist Mensch geworden. Jesus ist Gott. Und er ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist auch wirklich auferstanden und er lebt heute. Ansonsten, und das ist der Grund, warum Johannes das schreibt, hätte er schwerlich davon sprechen können, dass er Gemeinschaft hat mit eben diesem Jesus. Aber Johannes schreibt hier voll Begeisterung eigentlich, Jesus lebt, er ist auferstanden. Johannes wiederholt sich andauernd, ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe ihn angefasst, wir können das bezeugen, es ist wahr. Er ist auferstanden. Wir haben ihn damals zur Zeit der Evangelien erlebt und wir erleben ihn auch jetzt, jeden Tag. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, mit Gott. Unglaublich, oder? Und Josh McDowell, der Autor von diesem Buch hier, Die Tatsache der Auferstehung, der hat das auch gefunden. Unglaublich. Der war so ein Skeptiker und er hat immer gelächelt an der Universität, wenn er dann in den Studentengruppen auf Christen getroffen ist und die haben dann von Jesus erzählt und von der Auferstehung erzählt und so. Und irgendwann hat er sich aber nicht mehr damit begnügt, einfach nur zu lächeln und zu glauben, naja, ne, sind halt komisch. Sondern er hat angefangen, die Auferstehung kritisch zu hinterfragen, weil ihm schon klar war, wenn ich die Auferstehung widerlege, dann fällt alles andere zusammen in diesem Kartenhaus. Und Jahre später fragt ihn ein Student an der Universität in Uruguay, Professor McDowell, warum können Sie das Christentum nicht intellektuell widerlegen? Und seine Antwort ist, ich kann ein Ereignis der Geschichte nicht wegerklären. Nachdem ich dieses Thema mehr als 1000 Stunden lang studiert und dessen Grundlagen eingehend erforscht hatte, sah ich mich zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass die Auferstehung Jesu Christi entweder einer der gottlosesten und bösartigsten Schwindel ist, der dem menschlichen Geist jemals zugemutet wurde, oder sie ist die großartigste Tatsache der Geschichte. Sie ist entweder die größte Täuschung oder das größte Wunder, von dem die Geschichte berichtet. Und genau davon spricht Johannes am Anfang unseres Buchs, unseres Briefs hier. Johannes schreibt, ich habe ihn erlebt und ich erlebe ihn jeden Tag. Und er schreibt nicht nur als Einzelperson, in diesem Text steht wir haben gesehen, wir bezeugen, wir verkündigen. Es gibt viele, viele Menschen, viele Zeugen, die bestätigen können, Gott wurde Mensch und er ist auch auferstanden aus dem Grab. Für ihn, für Johannes ist diese Wahrheit tagtäglich lebensverändernd. Eine neue Herausforderung, eine Realität, die er nicht ignorieren kann, auch nicht will. Und seit seinem eigenen Ja zu dieser Wahrheit über Jesus, er ist Gott, er wurde Mensch, er starb für mich am Kreuz, er ist auferstanden und erlebt, seit dem Ja dazu hat er eine lebendige und erlebbare Gemeinschaft mit Gott. Und davon ist er dermaßen begeistert, dass er jedem Leser seines Briefs diese Gemeinschaft und die Freude, die damit verbunden ist, wünscht. Johannes kann seinen Mund nicht halten, sondern er wünscht jedem von uns diese Freude, diese Gemeinschaft, die er erlebt. Weil alles daran wirklich wahr ist und bis in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Gott lebte als Mensch auf dieser Erde. Und er ist heute erlebbar. Die erste Frage, die ich, wenn ich dem Johannes begegnen würde, die ich ihm wohl stellen würde, die wäre, wie war Jesus? Erzähl mal. Und genau darauf möchte Johannes mit der zweiten Wahrheit auch zu sprechen kommen. Auf die Persönlichkeit Gottes, auf das Wesen Gottes, das er da erlebt hat. Und das hilft uns, uns selbst auch ein bisschen besser und ehrlicher zu beurteilen. Und das ist die zweite Wahrheit. Gott ist Licht. Ich lese uns den Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott ist Licht. Das ist so ein bisschen eine abstrakte Geschichte, ja? Also das ist nicht mehr so wirklich greifbar. Und Licht selbst ist ja auch ein etwas schwierig zu beschreibendes Etwas. Ja? Eigentlich ist es unmöglich, das Wesen von Licht zu beschreiben. Licht hat Eigenschaften von kleinen Teilchen. Ja, wenn man Physik in der Schule hatte, dann ist man da irgendwann drüber gestolpert, ja, so kleine Teilchen, also ich könnte es wie eine Murmel, könnte ich praktisch Licht sozusagen anstupsen, ja, aber es verhält sich auch wie eine Welle. Ihr könnt ja mal versuchen, eine Wasser anzustupsen, ja, Welle ist was anderes als ein Staubkorn oder eine Murmel oder so, ja, und beides zusammen geht eigentlich in der Physik nicht, also entweder Welle oder Teilchen, aber bei Licht ist es beides zusammen. Und selbst die Theorien, die man dann hat, um das versucht zu erklären, selbst die sind wieder nicht so, dass sie jetzt hundertprozentig sind. Alles erstmal nur Hypothesen eigentlich. Nichts wirklich 100% Greifbares. Licht, ein schwer zu beschreibendes Ding. Oder etwas, ja. Licht, wir können ziemlich genau bemessen, welche Lichtfrequenzen für uns in unserem Auge als Bild wiedergebbar sind. Das können wir feststellen. Ja, aber daneben gibt's ganz viele Dinge, die können wir überhaupt nicht sehen. Ja, die sehen wir nicht und doch sind sie da. Licht ist schwierig. Licht ist rein. Licht ist einfach in sich ein Mysterium. Finsternis dagegen, wenn wir unseren Vers hier haben, Finsternis dagegen entsteht, wenn ich Licht daran hindere, an einen Ort zu kommen. So ein bisschen wie bei uns zu Hause im Kinderzimmer. Wir haben eine Nachtlampe, damit man ein bisschen in diesem Zimmer nachts noch sieht und nicht andauernd über die Spielsachen stolpert oder so. Aber das ist ein bisschen zu hell, dieses Licht für uns. Da hat man gleich einen Kronleuchter, wenn man das in die Steckdose steckt. Deshalb haben wir es mit einem Vorhang oder so einer Art Vorhang ein bisschen abgedunkelt. Ja, jetzt kann man in dem Zimmer noch etwas erkennen, aber es ist nicht mehr besonders hell. Das ist abgedämpftes Licht. Ja, besonders eindrücklich wird Finsternis, wenn ihr mal in eine Höhle geht oder in ein Bergwerk geht und dann machen alle die Lampen aus. Ja, dann könnt ihr so machen und ihr seht eure Hand trotzdem nicht. Das ist absolute Finsternis. Da ist kein Licht mehr vorhanden. Man kann nichts mehr sehen. Bei Licht betrachtet wird Unklares klarer. Kann man Original von Fälschung unterscheiden und es zeigt sich, was wirklich echt und beständig ist. Bei Licht betrachtet. Und Gott ist der Maßstab, in dessen Licht wir alles andere beurteilen können. Gott ist der Maßstab, indem wir erkennen können, was wirklich Bestand hat in unserem Leben und darüber hinaus. Und diese Wahrheit möchte uns Johannes heute Morgen mitgeben. Und ich möchte dich einladen, diesen Lichtstrahl dieser Wahrheit einmal in dein Leben hineinleuchten zu lassen heute Morgen. Ja? Mal zu überprüfen, was hat wirklich Bestand in deinem Leben. Und Johannes gibt uns in den nächsten Versen so ein paar Testfragen, damit wir wissen, wo wir eigentlich stehen, was wir sind. Lichtquelle, abgedunkelte Nachtleuchte oder vielleicht schon ausgebrannte Glühbirne. Das sind die Verse 6 bis 9, die ich uns da jetzt lesen möchte. Testfragen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, also mit Gott haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Testfragen. In den Versen 6, 8 und 10, da lässt Johannes mit diesem "wenn wir sagen" eine Person zu Wort kommen, man würde vielleicht sagen, ist ein Dampfbladerer. Ja? Jemand, der einfach nur Worte macht, aber keine Taten folgen dem Ganzen. Und Johannes zeichnet jedes Mal setzt dem etwas entgegen und zeichnet so zwei total gegensätzliche Positionen. Die Position dieses Dampfbladerers und die andere Position eines Christen sozusagen, der Gemeinschaft hat mit Gott. Johannes möchte uns zeigen, was hat wirklich ewigen Bestand. Die Wahrheit ist, Gott ist 100% Licht und 0% Finsternis. Folglich sind Personen, die dauerhaft einen Lebensstil an den Tag legen, der dem Wesen Gottes widerspricht, Lügner, wenn sie sagen, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben. Wer habgierig, unbarmherzig, lieblos oder unfreundlich ist, der kann keine Gemeinschaft haben mit einem gebefreudigen, großzügigen, gnädigen, liebenden, frohmachenden Gott. Das passt nicht zusammen. Licht und Finsternis. Gemeinschaft mit Gott haben bedeutet vielmehr, dass ich mein Leben von Gott beurteilen lasse, dass der Lichtstrahl hineinleuchten darf, ich nicht abschotte, die Mauer hochziehe oder den Rollladen runterlasse, damit auf jeden Fall nichts reinkommt von dem Licht Gottes. Und dass ich mich also beurteilen lasse und wo nötig dann auch prägen lasse von Gott, verändern lasse von Gott. Am Ende dieser ersten Frage stelle ich mir immer wieder, wenn ich diesen Text lese, habe ich Gemeinschaft mit Gott? Habe ich Gemeinschaft mit Gott? Rede ich zum Beispiel immer nur von Nächstenliebe, aber eigentlich interessiert mich mein Nächster gar nicht, dann werde ich keine dauerhafte Spur im Leben hinterlassen, dann habe ich auch keine Gemeinschaft mit Gott. Wer aber praktisch Nächstenliebe übt, wer Interesse an dem anderen hat und deshalb Krankenbesuche macht oder anruft oder für die Person betet oder im Haushalt hilft oder Einkäufe erledigt, das ist jemand, der Gemeinschaft hat mit Gott und mit anderen Christen und der auch einen ewigen Bestand in seinem Leben hat. Etwas, das wirklich dauerhaft bleibt. Aber die Reihenfolge an der Stelle ist schon wichtig. Es geht nicht darum, dass ich es tue, weil ich Gemeinschaft mit Gott haben will, sondern ich tue es, weil ich Gemeinschaft mit Gott habe. Und wenn ich Gemeinschaft mit Gott haben will, das sagt Johannes hier versteckt in diesem Nachsatz und er wiederholt es auch nochmal im Vers 9, dann gibt es die Vergebung. Dann gibt es die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe keine Gemeinschaft mit dir und ich möchte gerne Gemeinschaft mit dir haben. Keiner von uns ist fehlerlos. Sascha hat es erwähnt, ja, Christen sind nicht besser. Wir haben auch Sünde, solange wir auf dieser Erde wandeln. Wir machen auch Fehler in unserem Leben. Es wäre fatal, wenn irgendjemand heute Morgen hier rausgeht und glaubt, Christen würden keine Fehler machen. Ganz im Gegenteil. Der Dampfbladerer, der meldet sich im Vers 8 dann wieder und sagt, ja, aber wir haben keine Sünde. In unserem Leben ist zurzeit alles in Ordnung. Ja, irgendwann, irgendwo und irgendwie haben wir auch mal daneben gelegen, aber derzeit passt alles. Derzeit passt alles. Und vielleicht würdest du dein Leben heute Morgen auch so beschreiben. Derzeit passt alles. Die letzten 2 Wochen weiß ich nichts. Johannes, der ist schon manchmal ein bisschen hart. Also Johannes kennt auch nur Schwarz und Weiß und nicht so viele graue Schattierungen dazwischen. Johannes holt uns hier mit dem Vorwurf des Selbstbetrugs im Vers 8 wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Mach dir nichts vor, sagt er uns. Ja, auch du bist ein Mensch mit Fehlern. Auch du bist ein Mensch mit Fehlern. In Gottes Licht betrachtet sind wir alle mit unseren Worten und Taten unvollkommen. Nicht 100% Licht. Wir sind eine abgedunkelte Lampe, vielleicht. Nur das passt uns nicht so ins Bild, oder? Eine abgedunkelte Lampe, so eine bröckelnde Fassade, so ein unvollkommen, wir tendieren eher dazu, eine eine Maske aufzuziehen, die allen anderen zeigt, dass wir vollkommen sind. Und wir mögen diese Frage über die tiefen Abgründe in unserem Leben, die mögen wir nicht. Und deshalb verneinen wir sie vor anderen und vielleicht auch vor uns selbst. Ich habe keine Sünde. Perfekt bin ich vielleicht nicht, das würde ich nicht von mir sagen, aber ich habe keine Sünde. Der Unterschied in diesen zwei Vergleichen, in diesen Testfragen, die Johannes hier uns stellt, der besteht in der Qualität der Finsternis. Ich könnte zum Beispiel, um das jetzt mal auf meinen Alltag zu übertragen, ich könnte mich jetzt zum Beispiel hier hinstellen und sagen, also meine Wohnung ist vollkommen sauber. Ihr habt meine Wohnung noch gar nicht gesehen, was lacht ihr jetzt schon? Unglaublich. Also, ich könnte sagen, meine Wohnung ist vollkommen sauber. Das macht der Dampfbladerer hier in unseren Versen. Er behauptet, seine Wohnung ist vollkommen sauber. Wenn ich nachher nach Hause komme, ja, würde ich vermutlich nicht lachen, sondern vielleicht eher weinen, aber ich merke selber, dass das nicht ganz stimmt. Ja, jede Wohnung wird immer wieder neu schmutzig, deshalb müssen wir sie laufend putzen. Eine Wohnung bleibt nicht sauber. Ich könnte das Putzen natürlich auch sein lassen und einfach in diesem Schmutz leben. Erspare ich mir eine Menge Zeit, eine Menge Aufwand, ja, dann bin ich im Vers 6. Wenn ich das täte. Ich könnte die Augen auch vor dem Schmutz verschließen, es als etwas anderes definieren, ja, einfach die Realität ausblenden. Vielleicht ist das ja Schnee oder so etwas, wir sind in der Winterzeit. Dann bin ich im Vers 8. Ja, na, ich habe keinen Schmutz. Oder ich putze einfach wieder, wenn er mir begegnet, der Schmutz. Dann bin ich im Vers 9. Darauf kommen wir gleich. Egal, wie viel Schmutz oder Finsternis sich in unserem Leben stapelt, Johannes kommt immer auf den einen Punkt zurück. Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich, wenn wir aufhören, wenn ich aufhöre, mich selbst zu belügen und anderen etwas vorzumachen. Nur dann kann ich Gemeinschaft mit Gott haben. Nicht die Lüge und die Selbsttäuschung machen dein Leben haltbar für die Ewigkeit, sorgen für Bestand, sondern die Wahrheit. Und deshalb stellt Johannes dem Dampfbladerer auch diejenigen gegenüber, die um ihre Sünde wissen, die um die Realität in ihrem Leben wissen und die damit auch umgehen, aktiv. Die sie nicht einfach stehen lassen, sondern die sie angehen, diese Abgründe im Leben, sie aufarbeiten. Vor allem und zuerst, indem sie im Gebet vor Gott diese Stellen beim Namen nennen und auch als Sünde bezeichnen. Wie schreibt Johannes hier im Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen. Das ist ein harter Moment. Das ist ein harter Moment, wenn ich im Gebet zu Gott komme und ich etwas, nicht einfach, naja, ich habe daneben gelegen oder so bezeichne, sondern Sünde in diesem Satz mitverwende. Gott, ich habe Sünde in meinem Leben. Ich habe gegen dich gehandelt. Ich habe die Gemeinschaft mit dir verlassen. Das ist hart, weil ich mich ins Licht Gottes stelle. Weil ich den Scheinwerfer wirklich draufhalte und nicht irgendetwas dazwischen hänge. Aber es ist auch gleichzeitig ein befreiender Augenblick. Gott vergibt. Gott befreit mich von der Ungerechtigkeit und zurück bleibt Gerechtigkeit. Zurück bleibt Gerechtigkeit. Gott hat uns seine Gerechtigkeit durch die Menschwerdung, durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung zugänglich gemacht. Gott hat die Möglichkeit geschaffen, dass ich gerecht sein kann. Gerecht gesprochen werden kann. Unter einer Bedingung. Dass ich zugebe, dass ich Sünde und Ungerechtigkeit in meinem Leben habe. Das ist die Bedingung. Letztlich, dass wir zugeben, dass wir unser Leben nicht in der Gemeinschaft mit Gott gelebt haben und ihm nicht die Ehre gegeben haben, die ihm gebührt. Gott ist Licht. Diese Wahrheit verbunden mit dem Urteil über mich ist manchmal hart und schmerzhaft. Deshalb bin ich so dankbar über diesen Vers 9. Dieser aufdeckende, dieser sichtbar machende Gott, der Finsternis nicht duldet, ist gleichzeitig auch ein vergebender und ein erneuernder Gott. Gott lässt mich nicht einfach da stehen mit der Realität meines Lebens und sagt, sieh zu, wie du selber damit zurechtkommst. Gott hat alles in die Wege geleitet, um uns zu unterstützen und uns den Weg zu ebnen, damit wir wieder zurückkommen können in die Gemeinschaft mit ihm. Leider gibt es Menschen, die wollen die Wahrheit über ihr Leben nicht wahrhaben. Sie verzichten lieber auf Frieden und die Freiheit im Herzen, von der Johannes hier am Anfang geschrieben hat. Diese Freiheit, wenn einem die Last genommen wird von der Schuld. Sie verzichten darauf, einfach weil sie die Realität ihres Lebens nicht betrachten wollen. Und deshalb verpassen sie die dritte große Wahrheit in unserem Text. Und die macht unser Leben auch haltbar. Nämlich, Gott ist für uns. Gott ist Leben, Gott ist Licht und Gott ist für uns. Das sind die letzten drei Verse, die wir heute lesen. Vers 10 und dann noch Anfang von Kapitel 2. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Hier in Vers 10 hat sich der Dampfbladerer jetzt also wirklich in seiner Selbstrechtfertigung da verstiegen. In Vers 6, da log er andere an. In Vers 8 hat er sich selbst belogen und in Vers 10 macht er Gott zum Lügner. Indem er sagt, ich habe noch nie gesündigt. Das ist die Aussage hier von Vers 10. Es ist, als wenn dieser Mensch behaupten würde, um das Beispiel von meiner schmutzigen Wohnung zu nehmen, als wenn dieser Mensch behaupten würde, seine Wohnung sei noch nie schmutzig gewesen. Und die Putzmittelindustrie würde lauter Lügen einfach erzählen über Schmutz und was da alles in der Wohnung da sei, ja, nur damit sie mein Geld kriegt. Das ist so diese Situation. Das ist das, was hier im Vers 10 steht. Wir haben nie gesündigt. Wer das sagt, der verleugnet die Realität dieser gesamten Verse vorher. Vor allem der ersten Verse. Der sagt nämlich, dass Gott sich bei ihm getäuscht hat. Gott hätte im Himmel bleiben können. Gott hätte nicht Mensch werden müssen. Ich habe nämlich noch nicht gesündigt. Das, was Gott sagt, ist falsch. Was kümmert er sich überhaupt um mein Leben? Ist eh alles in Ordnung? So viel Selbstbetrug endet unweigerlich in einer Katastrophe. Und Johannes' Sehnsucht und sein Anliegen ist es, dass wir vorher, bevor wir mit Vollgas gegen die Wand unser Leben setzen, dass wir vorher stehen bleiben und darüber nachdenken, ob die Maske, die wir im Leben hochhalten, wirklich das ist, was von unserem Leben am Ende übrig bleiben soll. Um die Werbung zu nehmen. Ja. Ist das wirklich das, was übrig bleiben soll, bis in alle Ewigkeit? Gott ist für mich. Deshalb ist er Mensch geworden. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Deshalb ist er auferstanden. Und weil Gott für mich ist, bringt mir das dauerhaften, ewigen Frieden, bringt mir das Gerechtigkeit, bringt mir das Vergebung und Gemeinschaft mit Gott, wenn ich aufhöre, die Sünde in meinem Leben zu verneinen, die Maske hochzuhalten. Manch einer hat in der Vergebung und der Rettung aus Gnade, von der Johannes hier ja schreibt, dieses Geschenk, ohne dass ich jetzt etwas dafür wirklich tun muss, manch einer hat da drin einen Freifahrtschein zum Sündigen gesehen. Ich muss ja eh nur wieder bekennen und dann kommt eh wieder alles in Ordnung, so nach dem Motto. Aber Vergebung ist kein Freifahrtschein zum Sündigen. Zum einen macht Johannes uns das hier im Kapitel 2, Vers 1 ganz deutlich. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ganz klare Ansage. Wir sollen den Willen und den Maßstab Gottes nicht brechen. Wir sollen entsprechend handeln. Wenn wir Gemeinschaft mit dem Licht haben wollen, dann sollen wir auch entsprechend leben. Gott soll im Zentrum unseres Handelns sein. Und zum anderen ist es natürlich auch ein bisschen eine fragwürdige Einstellung, wenn ich eine Sünde bekenne, nur um bei nächster Gelegenheit sie gleich wieder zu tun. Wer so handelt, der landet sehr schnell wieder in Vers 6, dass er sich nämlich selbst belügt über seine Gemeinschaft mit Gott. Johannes möchte uns den Druck aus dem Leben nehmen, ein wenig, mit diesen letzten Versen. Gott ist für uns. Wir müssen nicht verkrampft darum ringen, alle Buchstaben von Gottes Geboten jetzt da einzuhalten. Wir sollen in der Gemeinschaft mit Gott leben. Das ist die Zielrichtung. Und uns nach ihr ausstrecken, nach dieser Gemeinschaft sollen wir uns ausstrecken. Halt dich zu Jesus und dann hast du einen Fürsprecher für dein Leben. Den Gerechten, der sagen kann, ich habe für ihn bezahlt. Das ist mein Freund. Ja, der gehört zu mir. Der ist auch gerecht. Nicht, dass ich es bin, gerecht, aber ich habe den, der gerecht ist, neben mir, an meiner Seite. Und deshalb sollen wir uns auf diese Gemeinschaft ausrichten. Jesus ist derjenige, der meine Lebensschulden bezahlt hat, weil er für mich ist. Und er hat es ein für alle Mal getan. Und deshalb kann jeder diese Hand, die Gott ihm reicht, auch wirklich ergreifen. Jesus kann jedem vergeben, weil er für alle Sünden am Kreuz gestorben ist. Und das bedeutet aber auch, dass Jesus für die Lüge, die du gestern getan hast, für den Ungehorsam, den du heute tust oder getan hast, oder den Hass auf deinen Kollegen, den du morgen haben wirst, Jesus ist für alles das gestorben. Er musste nicht einfach nur leiden, sondern Gott musste dafür ans Kreuz sterben, bezahlen. Und wenn uns das bewusst wird, Gott, die Quelle des Lebens, Licht, ja, der Maßstab in diesem Universum, Gott, der alles geschaffen hat. Wenn uns bewusst wird, was das bedeutet, dann verstehen wir auch, warum Sündenvergebung kein Freifahrtschein für ein Leben im Widerspruch zu Gott ist. Johannes' Ziel mit diesem Brief ist es, und damit komme ich dann jetzt zum Ende, dass die Leser, dass wir, die wir es gehört haben heute Morgen, dass wir lebendige Gemeinschaft mit Gott haben können, dass wir sie erleben. Tun sie das, dann sündigen sie automatisch nicht, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe. Aber weil wir halt Menschen sind, wird es immer wieder auch passieren, dass wir sündigen, dass wir eben diese Gemeinschaft verlassen. Und deswegen hat Jesus eine dauerhafte Lösung für uns geschaffen. Nur so können wir auch immer wieder in diese Gemeinschaft zurückkommen und können uns auf sie konzentrieren und müssen nicht jeden Tag ängstlich neu starten, müssen nicht verzagt durchs Leben gehen. Und wenn du diese Lösung für dein Leben in Anspruch nehmen möchtest, diese Vergebung, wenn du diese Gemeinschaft mit Gott haben möchtest, erleben möchtest, wenn du die Augen vor der Realität deines Lebens nicht weiter verschließen möchtest, sondern das Angebot Gottes von Vergebung und Gemeinschaft annehmen möchtest, dann lade ich dich ein, komm nachher nach vorne. Dann können wir miteinander reden und wir können miteinander beten und vor Gott treten und das festmachen. Falls du ähnlich wie Josh McDowell immer noch ein bisschen am Fragen bist, ob das jetzt alles so richtig ist, was da heute Morgen so gesagt wurde, auch das mit der Auferstehung, ja, dann möchte ich dich auch ermutigen, komm nach vorne, wenn du dieses Buch lesen möchtest einmal und schauen, was ein Skeptiker am Ende für Ergebnisse hat, dann, ich habe einen ganzen Stapel hier extra für heute Morgen noch bestellt, komm nach vorne und ich schenke dir ein Buch. Ich schenke dir so ein Buch, damit du es lesen kannst und dir deine eigenen Gedanken machen kannst über Gott, der Mensch wird, am Kreuz stirbt und aufersteht. Und alle anderen, die sich da jetzt nicht so angesprochen gefühlt haben, ja, die sich denken, wann ist er endlich fertig, weiß ich eh schon alles, euch möchte ich fragen, wie viel Gemeinschaft hast du mit Gott? Wie viel Gemeinschaft hast du mit Gott? Betracht es mal im Lichte Gottes anhand dieser Verse. Und dann ist es nie zu spät, das Richtige zu tun. seine Sünden vor Gott bekennen und wieder neu aufleben. Das macht dein Leben auf ewig haltbar. Amen.